Ärzte als Patienten. Na, Prost, Mahlzeit. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du hast dieses Thema vorgeschlagen und ich war sofort begeistert. Und ich kann dir auch sagen, warum ich sofort begeistert war. Ein Freund von mir hat wiederum, selber Arzt übrigens, hat selber mal noch einen Freund zu Gast gehabt, als wir gemeinsam in einem Café saßen und frühstückten. Und dieser Freund des Freundes, der hat erzählt, da schon belustigt, er hätte einen Knubbel an seinem Rücken bemerkt am Freitagabend. Und er hat das dann erzählt, als ob das Normalste von der Welt wäre, dass er so Angst hatte davor, beides Onkologen übrigens, dass er so Angst hatte, das könnte jetzt ein Tumor sein, dass er sofort in seine Praxis gefahren wäre und versucht hätte, sich selber an einer Stelle zwischen den Schulterblättern auf dem Rücken zu ultraschallen. Und hat sich dann darüber lustig gemacht, wie schwierig das gewesen wäre. Was ich total gut nachvollziehen kann, weil es ja auch schwer, sich an dieser Stelle schon zu kratzen. Aber ich meine, selbst ich als Laie weiß, ein Knubbel kann extrem viele Ursachen haben.
Aber eben auch ein Tumor sein.
Ja, das stimmt. Und ich habe dann hinterher, nachdem wir da alle viel gelacht haben, habe ich die eben auch mal gefragt. Und die haben gesagt, naja, das Blöde ist, auch wenn sie selber natürlich wissen, ist es sehr unwahrscheinlich, alleine weil sie Onkologen sind, haben sie jede Woche und manchmal jeden Tag Gespräche mit Leuten, denen es fantastisch geht und denen man dann sagen muss, ja, ihnen geht es super, aber sie haben trotzdem leider nicht mehr lange zu leben. Und das hat sich bei ihnen sozusagen ein bisschen in die Großhirnrinde eingebrannt. Und wie gesagt, das ist die Geschichte, an die ich sofort dachte, als du mir gesagt hast, wir sprechen mal darüber, wie Ärzte als Patienten sind.
Ja, Moment, aber dieses Phänomen, das war jetzt ein typisches Onkologenverhalten.
Okay, wenn du
ein typisches Neurologenverhalten ist, dass du irgendwann, das habe ich aber glaube ich schon mal irgendwann erzählt, wir sprachen da glaube ich drüber, dass du irgendwelche regelmäßigen Zuckungen hast, also zum Beispiel am Augenlid, und dass du weißt, dass das eine Ankündigung von ALS sein kann, also der Krankheit, die Stephen Hawking hatte. Und dann verfällst du in Panik und ich bin mal in Panik verfallen, genau mit dieser Krankheit.
Aber du bist dann sicher, es könnte ALS sein, du bist aber nicht sicher, es könnte vielleicht auch Parkinson sein.
Nee, also wenn, dann ist es ALS oder es ist das ganz normale Muskelzucken, was jeder hat, gelegentlich. Aber ich bin quasi in Panik verfallen und wir standen irgendwann mal vor der Tür von einem Patienten in der Uniklinik und dann hat einer von uns irgendwie erwähnt, ja, er hätte ja auch ein paar Wochen lang gedacht, er hätte ALS. Dann fingen wir alle an, wirklich zu grinsen und stellten fest, alle von uns, alle Neurologen von uns hatten schon mal gedacht, sie hätten ALS. Und diese Panik hat uns wirklich Wochen bis Monate umgetrieben, bis wir uns dann wirklich mal haben untersuchen lassen. Und dann war es eben keine ALS. Und
ja,
aber ist doch klar. Ich meine, weiß ich nicht, wenn du Polizist für Autobahnunfälle bist, dann siehst du, glaube ich, bei riskanten Manövern auch immer gleich die Folge dessen, was da kommt.
Möglicherweise hat das ja auch mit Sorge zu tun. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber jemand in meinem engeren Umfeld erzählt mir manchmal, ich hätte unwillkürliche Zuckungen. Das Problem ist, ich weiß, dass ich in dem Moment mich total anspanne, Muskeln verkrampfe oder so oder irgendwas Komisches mache. Und dann wirkt es aber, das ist ja klar, wenn jemand um dich sehr besorgt ist, dann denkt er bei jedem kleinen Zeichen, da könnte auch was Schlimmes sein. Jetzt würde ich daraus folgern, Ärzte sind halt sehr um sich besorgt grundsätzlich.
Ärzte sind einfach klassische Hypochonder. Hypochonder, also normale Hypochonder mit ungewöhnlich viel Wissen. Und das ist eine schlechte Kombination.
Mir wurde auch mal von einem anderen Arzt erzählt, dass während des Medizinstudiums, wenn man also Symptome paukt, dass man dann eigentlich jede Krankheit hat, die da beschrieben wird im Verlaufe dieses Studiums. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, habe ich alle durchgemacht. Das gehört dazu. Darf ich dem Ganzen eine etwas ernstere Drehung geben?
Wann kommt es denn endlich?
Mein eigentlicher Gedanke ist folgender. Der ist jetzt aus einer aktuellen Selbstbeobachtung entstanden, aber mein eigentlicher Gedanke ist, wenn ich mit einem Symptom zu einem Kollegen gehe, dann werden wir beide plötzlich ganz konservativ. Also bei dem und dem Symptom macht man eigentlich das und das, aber man neigt als Arzt dann doch dazu, na, wir warten noch mal ab. Wir operieren uns also selber.
Also konservativ heißt nicht zu behandeln.
Ja, genau.
Fahren Sie bitte fort, Herr Kollege.
Ich mache es konkret. Ich habe Knie. Nur möchte ich nicht sagen, wie alt ich bin, aber ich bin schon etwas älter und mein Knie ist auch etwas älter.
Habe ich dir erzählt, dass ein guter Freund von mir hier in Potsdam Kniespezialist ist?
Ja, genau. Und dann musst du mir genau sagen, wo, damit ich da nur nicht in die Nähe komme. Der Punkt ist der.
Nein, ich bringe dich dahin, damit ihr beide sagen könnt, ihr wartet noch ab. Das ist doch schön. Hast du mir gerade erzählt, dass das so funktioniert?
Moment, genau. So, und jetzt ist es bei mir so, tut weh. Okay, dann war ich bei einem befreundeten Chirurgen, dann hat der sich das angeguckt, hat sofort eine Diagnose gefällt, die war aber ein bisschen uncharmant.
Wieso gehst du auch zum Chirurgen? Die wollen doch immer operieren. Haben.
Nein, die Orthopäden wollen immer spiegeln. Die Chirurgen wollen, die gucken erstmal. Also Chirurg ist nicht die schlechteste Wahl. So, der hat das Knie bewegt, gezogen, geschoben, weiß ich nicht was. Und dann hat er gesagt, ich habe das und das. Okay, dann erwähnte er aber so ein hässliches Wort wie Arthrose. Arthrose ist hässlich, weil Arthrose ist einfach eine degenerative Sache der Gelenkoberflächen.
Magnus, so. Ich habe selber Arthrose im großen Zeh und ich bin 10 Jahre jünger als du.
Kannst du mal sehen.
Und als ich besagten Freund, der kein Zeh, sondern Kniespezialist ist, darauf ansprach und sagt, ist das nicht furchtbar und so weiter und sagt, weißt du, da hast du halt mal in der Genlotterie ein bisschen Pech gehabt. Finde dich damit ab.
So, jetzt ist es, Moment, tut aber weh. Knie ist dann auch noch ein bisschen entscheidender als Großzehe. Und
nee, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Tut mir leid.
Moment,
ja. Also
Moment.
Beschwerdebattle machen wir ein andermal. Nicht
Moment, so, und jetzt werden wir ein bisschen bösartiger mir gegenüber. Ja. Dann beschrieb er mir so ein bisschen, was ich eigentlich sehr schön fand, weil es sehr plastisch war, beschrieb er mir, wie klassische Gelenkoberflächen aussehen, also eher so wie Marmor, also der ganz, so ein bisschen feuchter Marmor, der ganz zart übereinander gleitet. Mhm. Okay. Meine Gelenkoberfläche beschrieb er dann eher wie ein Flocati, der hat er wirklich gesagt. Ich meine, das, also der ehemals mit mir befreundete Chirurg verglich meine Gelenkoberfläche mit einem Flocati und sagte dann, naja, das ist dann so wie mit den Franzen, die ragen dann in den Gelenkspalt rein und dann schlabbern die da drüber und dann tut das weh. Soweit so logisch. Ja, und jetzt ist die normale Konsequenz eigentlich, dass man so eine Gelenkspiegelung macht. Und bei der Gelenkspiegelung, naja, man glättet quasi die Gelenkoberflächen.
Ist aber nicht die OP, über die wir schon mal gesprochen haben, die nutzlos ist, oder doch?
Na doch, das ist ja der, ja. So, man glättet die Oberflächen und so weiter und dann spritzt man noch Flüssigkeiten rein, die das und so weiter und so fort. Eigentlich werden dann ganz viele Patienten zum Orthopäden überwiesen und kaum haben die Praxis betreten, haben sie da auch schon das Endoskop im Knie.
Ja.
Und jetzt gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Erstmal eine sehr gute Freundin von mir aus Berlin, eine Studienkollegin, die Anästhesistin ist und die auch ausgebildete Krankengymnastin ist. Und die hat mich in recht scharfen Worten vor der Operation gewarnt und hat mir dann Übungen verschrieben, die ich machen soll.
Entschuldige, gewarnt aus denselben Gründen, die du auch aufgeführt hast in unserer Podcast-Folge dazu?
Ja.
Das heißt, eigentlich hättest du dich selber warnen können.
Ich habe mich auch selber gewarnt. Und der Chirurg hat mich gewarnt und die Kollegin aus Berlin hat mich gewarnt. Und ich habe mich selber auch gewarnt. Und dann
wieso hat der Chirurg dich gewarnt? Also das finde ich
auch nicht. Der Chirurg hat gesagt, wir können über diesen Eingriff nachdenken. Es ist ja eine Operation. Operation ist ja nicht nur, wenn du mit dem Messer in den Bauch schneidest, mit dem Skalpell.
Ja.
Operation ist eben, wenn du überhaupt durch die Haut durch in irgendwelche Strukturen hineingehst und etwas tust, etwas veränderst. Ja, und normalerweise würde man das jetzt, statistisch kann ich es nicht letztlich belegen, aber soweit ich weiß, bekommen die allermeisten, zumindest sehr, sehr viele, dann in der Situation
also
eine solche Gelenkspiegelung.
Zum zweiten Mal und deswegen möchte ich dich ganz konkret fragen.
Bitte.
Also du hast dir was gedacht bei dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du es dir bewusst gedacht hast oder ob du unbewusst eine große Kollektivbeichte hier inszenieren möchtest, weil der Verdacht liegt ja nahe, dass Ärzte einfach normale Patienten gerne mal irgendwie da operieren, weil da lässt sich gut Geld verdienen. Und man sieht die im Idealfall ja auch nicht allzu oft wieder. Aber ihre Kollegen, die verschonen sie dann, weil eigentlich ist die Operation dann nutzlos und vielleicht sogar ein bisschen gefährlich. Also kann man das mit den Normalos ja machen, aber mit denen aus der eigenen Sippe besser nicht.
Ich würde das gar nicht unbedingt mit Geld erklären. Das ist einfach so...
Komm.
Nee. Also, man kann vieles in der Medizin mit Geld erklären, aber nicht alles. Also, es ist auch
Robert
einfach... Es ist
wenn die
auch
Frage beginnt mit, warum... Dann ist die Antwort Geld.
Nein. Es ist so ein bisschen der Wunsch, tatsächlich etwas zu tun, zu handeln.
Ja.
Bei Patienten.
Altruistisch natürlich.
Auch altruistisch. Auch altruistisch. Aber nicht nur. Liebe Hörerinnen und Hörer, schade, dass Sie den Gesichtsausdruck von Herrn Finger nicht sehen können. Also eigentlich
müsste. Ich kann es ja mal akustisch ganz klar machen. Ich glaube kein Wort.
Nein, es stimmt aber trotzdem. Es ist einfach so, dass man etwas tun will. Und Patienten erwarten das auch. Patienten wollen, dass etwas getan wird.
Nee, da kannst du dich nicht drauf
rausreden. Doch, kann ich.
Manche Patienten erwarten das, nicht alle Patienten.
Nein, nicht alle. Aber viele. Viele erwarten ein Rezept, bevor sie die Arztpraxis verlassen.
Ja.
Und viele erwarten ein Röntgenbild, wenn sie Rückenschmerzen haben.
Auch dazu
und viele,
haben wir eine hervorragende Folge gemacht.
Ja, eine wirklich gute Folge. Das war, glaube ich, die Folge 725 vom so und so viel. Naja, dreistellig sind wir ja schon länger und über 200 sind wir auch. Nein, was ich aber wirklich ernsthaft sagen will, ist, wir machen zu viel. Und wir machen zu schnell und wir machen zu invasiv. Das hat mehrere Gründe. Das hat auch finanzielle Gründe. Das hat aber auch den Grund, dass man handeln will, statt abzuwarten. Und das hat auch den Grund, dass Patienten von uns erwarten, dass wir handeln, statt abzuwarten. Und eine Gelenkspiegelung ist zumindest eine Handlung. Es ist umstritten, ob sie überhaupt hilft. Sie hilft auf der Placebo-Ebene ganz sicher. Es gibt ganz charmante Untersuchungen, die beweisen, dass dieser Eingriff hilft, auch wenn er gar nicht stattfindet. Also wenn du nur einen Hautschnitt machst. Andererseits ist es umstritten, ob tatsächlich eine solche Endoskopie im Kniegelenk, ob die tatsächlich nützt, wirklich objektiv nützt. Und es besteht immer ein Restrisiko einer Infektion. Und eine Infektion im Kniegelenk, das möchtest du nicht. Also eine Infektion in der Gelenkkapsel ist sehr unangenehm, schwer zu behandeln. Insofern spricht viel gegen diese Operation, gegen diesen Eingriff. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe ganz konsequent, ich habe einigermaßen konsequent die Übungen gemacht, die man mir empfohlen hat, und es geht jetzt
besser. Erzähl erstmal von den Übungen. Also brauchen die viel Zeit? Sind die kompliziert? Sind die schmerzhaft?
Die sind überhaupt nicht kompliziert und sind ganz einfach und die verbrauchen noch nicht viel Zeit. Du musst es einfach nur tun. Mhm. Es gibt viele Übungen, die musst du aber häufig tun.
Ja.
Also es gibt Übungen, wenn dir die Achillessehnen wehtun, es gibt Übungen bei Knieschmerzen, es gibt Übungen bei Arthrose. Mhm. Jetzt hat ein Kollege von mir eine Studie ausgegraben, die ich aber nicht in Gänze lesen konnte, die war hinter der Bezahlschranke, muss ich nochmal gucken, dass es eine bestimmte Technik gibt, tatsächlich ein arthrotisch verändertes Gelenk durch Bewegungen quasi zu reparieren. Es repariert sich selber, aber es muss sozusagen durch entsprechende Bewegungen und Entlastungen stimuliert werden. Mhm. Und das funktioniert wohl recht gut. Aber wie gesagt, ich habe die Studie im Original noch nicht gelesen. Mhm. So, Beispiel 1. Ich als Arzt bin sehr viel vorsichtiger und habe diesen Eingriff nicht machen lassen.
Also Magnus, ich kann das total gut nachvollziehen, aber an einer Stelle, glaube ich, bescheißt du dich selbst. Ich kann es mir gar nicht anders erklären. Wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr mal gemeinsam natürlich mit dem Patienten, nämlich deinem Vater, entschieden habt, eine Herz-OP nicht zu machen, weil man nämlich das Risiko kennt, wenn man es nicht macht, aber man kennt gar nicht so genau das Risiko. Nee, andersrum. Man kennt das Risiko, wenn man die OP macht. Das war groß, aber man kennt nicht das Risiko, wenn man sie nicht macht. Ja. Du hast gerade sehr schön gesagt, bei den Ärzten ist man vorsichtiger, und dann hast du schön die möglichen Nebenwirkungen beschrieben. Ich glaube, wenn man den Patienten das sagen würde, gäbe es schon etliche Patienten, die nicht sagen würden, ich bestehe aber darauf, dass sie einen Eingriff machen. Also das scheint mir alles nicht plausibel. Ich glaube schlichtweg tatsächlich, dass ihr miteinander vorsichtiger und sorgsamer umgeht, dass ihr eigentlich die bessere Medizin mit Kollegen macht und wahrscheinlich ja auch mit den eigenen Verwandten, weil das wäre jetzt der wahre Test. Ob man also seine Verwandten genauso irgendwie zur OP schickt und nur unter den Kollegen, die das besser abkönnen, es nicht macht, weil die anderen wollen ja so ums Verrecken einen Eingriff. Also ich glaube, da ist ein kleiner Selbstbeschiss dabei.
Glaube ich nicht, nicht ganz. Bei den Verwandten, diesen Effekt gibt es tatsächlich. Also bei Ärzten ist es so, dass sie selber seltener operiert werden als der Durchschnitt und dass ihre Familie auch seltener operiert wird als der Durchschnitt. Das ist einfach so.
Ja,
aber
erat demonstrandum, sage ich jetzt nur.
Ja, Moment, nein.
Ja, es du ist kommst trotzdem, da nicht mehr raus.
Nein, es
Schreiben
ist,
Sie
doch,
uns,
doch,
wenn
doch,
Sie
doch,
meiner
doch.
Meinung sind.
Es ist, nein, es
Meinung
ist trotzdem,
sind, lassen Sie es.
Es ist trotzdem kein Argument in deine Richtung, zumindest kein zwingendes Argument in deine Richtung. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch darum, tatsächlich etwas zu tun. Und es bedarf tatsächlich auch eines gewissen Selbstbewusstseins, eine Behandlung nicht zu machen. Mit der Befürchtung, es könnte ja auch schlimmer werden, im Knie, im sonst was, im Rücken oder sonst wie.
Dir ist schon klar, wenn es das Richtige ist, in der Regel nichts zu tun, dass es einen Umgang gäbe mit den meisten Patienten, wo man sie einfach dazu überzeugt und mit ins Boot holt.
Ich gebe eines zu. Ich gebe zu, dass wir definitiv zu wenig mit dem Patienten reden. Das ist ebenso definitiv in den chirurgischen Fächern sehr viel ausgeprägter als in, ich meine, ich bin Neurologe, ich mache nichts anderes, als mit Patienten zu reden. Aber Orthopäden sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie lange Vorgespräche führen. Trotzdem, also ja, wir sollten mehr mit den Patienten reden. Es ist auch so, dass tatsächlich viele Patienten erzählen, dass mit ihnen über Risiken überhaupt gar nicht geredet wurde. Und das ist selbstverständlich falsch.
Interessanterweise wird nicht mit uns darüber geredet. Also uns, ich mache mich jetzt mal zum Gemeinen mit dem gemeinen Patienten, weil ich bin ja kein Arzt. Aber wir kriegen vorher irgendwie 20 Papiere, die wir alle unterschreiben müssen, wo drin steht, dass wir angeblich über die Risiken aufgeklärt worden sind. Das ist natürlich besonders bigott.
Ja, das ist so. Ja, ich gebe ja zu, wir müssten mehr mit den Patienten reden, aber wie gesagt, den Schuh müssen wir uns noch am wenigsten anziehen. Ja, aber ich meine, gut, die Aussage hinter diesem Effekt ist ja eindeutig. Wenn Ärzte sich selber weniger operieren lassen, wenn Ärzte ihre Familie weniger operieren lassen, dann spricht ganz viel dafür. Ich meine, ich bin in meiner Familie, in meiner Großfamilie, ich habe zwei ärztliche Funktionen. Also, wenn jemand was Neurologisches hat, kümmere ich mich neurologisch. Wenn jemand etwas nicht Neurologisches hat, dann bin ich entweder der Übersetzer von Arztbriefen oder von Aussagen, die sie nicht verstanden haben. Und die zweite große Funktion ist, ich bin ein Verhinderer. Ich bin ein Verhinderer vor allen Dingen von Kernspinnaufnahmen und Röntgenaufnahmen und überhaupt. Ich bin sogar schon Verhinderer von vorgeburtlicher Trisomie-Diagnostik gewesen, also Trisomie-21-Diagnostik, weil du das ja nicht machen musst, wenn du ein Kind so oder so haben möchtest. Mhm. Und insofern, unsere Medizin wäre besser, wenn wir weniger täten. Es ist schwierig zu unterscheiden, was man weniger tun soll, aber es ist grundsätzlich richtig, dass man weniger tun soll.
Also ich gehe natürlich davon aus, dass du die Leute nicht einfach nach deinem Geschmack berätst, sondern schon auch einfühlsam weißt, in welche Richtung die ticken. Und dann finde ich das gut, was du da machst. Ja, ich finde das interessant und ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt so lange Advocatus Diaboli,
als Katholik,
gespielt habe, möchte ich ja eins sagen. Also abgesehen davon, dass ich immer noch glaube, dass du dir selber in die eigene Tasche ein bisschen lügst, aber deine Motive will ich jetzt nicht in Frage stellen, glaube ich, ist es natürlich so, wir können als Patienten natürlich sehr viel tun. Also ich zum Beispiel, wenn ich unsicher bin, nicht weiß, was der Arzt mir da erzählt, denke der, dann sage ich immer, was würden Sie denn machen, wenn es Ihr Knie wäre? Oder wenn es um meine Kinder ging, was würden Sie dann machen, wenn es Ihr Kind wäre? Würden Sie dann die Operation machen? Würden Sie da abwarten und so weiter und so fort? Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage, wenn man sie intensiv stellt, ein bisschen ein Wachrüttler ist. Ich glaube, dann sagt er, naja, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen warten. Oder ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist für mich ein guter Kompass. Also wenn ich an der Stelle glaube, die Antwort war vielleicht nicht ehrlich, dann hole ich mir noch eine andere Frage. Okay. Habe ich aber nicht erlebt bis jetzt.
Ja, Moment, ich bin einverstanden. Aber hinzu kommt eben einfach die Tatsache, wenn du unsicher bist oder überhaupt bei einer nicht aktuellen Nicht-Notfall-Operation. Spricht überhaupt nichts dagegen, einen zweiten Mediziner zu fragen. Also einfach eine zweite Meinung einzuholen. Das Recht hat man, das darf man tun und das sollte man auch tun. Und dieses Beispiel, was du ganz kurz angerissen hast mit meinem Vater, das ist schon sehr lange her, aber es war tatsächlich genau der Fall. Der hatte eine Aufweitung der Aorta, eine potenziell lebensbedrohliche Aufweitung. Und das kann man messen, das kann man per Ultraschall messen und dann gibt es Grenzwerte. Und dann, es war einfach so, das war eine OP-Indikation. Gleichzeitig war es aber so, dass die Operation extrem riskant war. Direkt am Herzen und so und auch. Also wirklich sehr riskant. Man würde jetzt trotzdem sagen, es gibt keine Alternative und in den Leitlinien steht drin, ab der und der Größe, ab dem und dem Kaliber operieren wir. Dummerweise gab es keine Studien darüber, wie häufig das spontan platzt. Also wie häufig ist das Nichtstun tödlich? Und insofern war das eine ganz schwierige Abwägungsfrage, die wir mit relativ vielen Gesprächen dann am Ende gelöst haben. Also, am Ende ist immer noch nur große Unsicherheit, aber wir haben darauf verzichtet. Und Verzicht ist in der Medizin immer etwas sehr, um zu verzichten auf eine Behandlung, musst du mutig sein. Was man dir hinterher vorwirft, ist, wenn du nichts getan hast. Was man dir selten vorwirft, ist, dass du was getan hast oder zu viel getan hast. Und insofern,
Ich weiß gar nicht, ob man das Gegenteil wünschenswert wäre, aber möglicherweise wäre das so. Vielleicht sollte man sich das genau angucken. Vielleicht sollte man auch Leuten einen Vorwurf machen, wenn sie eben vielleicht zu leichtfertig operieren. Denn das ist ja immerhin nicht nur vielleicht schlecht für den Patienten, sondern auf jeden Fall auch teuer für das Gesundheitssystem.
Klar. Es gibt eine lustige Studie, die ist aber auch schon älter. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Da geht es um Kardiologen. Also da geht es wieder um die Frage, viel machen oder nicht so viel machen. Es gibt in Amerika zweimal pro Jahr nationale, also in den USA, nationale Kardiologenkongresse. Also alles, was Rang und Namen hat, ist da. Also richtig viele 100 Leute. Und dann stellt sich ja die Frage, ist es klug, zu diesem Zeitpunkt einen Herzinfarkt zu bekommen und in eine Klinik eingeliefert zu werden, wo der hocherfahrene Chef gerade nicht da ist für 3-4 Tage. Und es ist ja völlig logisch, dass das eben riskant ist, genau in der Zeit einen Herzinfarkt zu bekommen.
Und jetzt, ich glaube, du hast von der Studie schon mal erzählt. Und es ist so, dass es am Ende war es für die Leute gesünder, wenn die Chefärzte nicht da waren. Ist richtig?
Das Schlimme ist die Tatsache, dass regelmäßig, also nicht regelmäßig, aber in diesem Fall, dass die Sterblichkeit am Herzinfarkt, gemessen daran, ich glaube, ob sie 30 Tage später oder eine Woche, ich glaube 30 Tage möchte ich nicht beschwören, 30 Tage später noch lebten. Und das Ergebnis war schlicht und einfach, dass die Sterblichkeit während der Herzkongresse sank. Nicht wahnsinnig viel, aber sie sank messbar. Und das war eine riesige Studie mit mehreren hunderttausend Beobachtungen, also es waren ja keine Teilnehmer, weil die Studie ja nicht aufgelegt wurde, um dann die Leute aktiv zu beobachten, sondern es wurde nachträglich beobachtet, was passiert ist. Und die Abwesenheit der Chefärzte erhöhte die Überlebensrate der Herzinfarktpatienten. Was jetzt ja wiederum nicht damit zusammenhängt, dass die keine Ahnung haben, sondern einfach damit zusammenhängt, dass die Eingriffe beherrschen, die möglicherweise ihre leitenden Oberärzte oder Assistenzärzte nicht beherrschen oder sich nicht so zutrauen. Dass also der Chefarzt mit der sehr großen Erfahrung eher mehr invasive Dinge tut, als sein Vertreter tut. Und das ist erkennbar für viele Patienten keine gute Idee.
Also du hast es dir jetzt mit den Chefärzten ein bisschen versaut? Mit deinen Nicht-Verwandten? Und vielleicht auch mit einigen Kollegen? Aber ich möchte mich ganz herzlich für deine große Offenheit bedanken. Gibt es irgendetwas, also wir werden uns sicherlich, wenn du die Studie hast und mir auch schickst, nochmal unterhalten darüber, dass man viele Dinge vielleicht wegtrainieren kann, wo sonst operiert wird. Das finde ich total spannend. Mhm. Aber gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann an dieser Stelle? Manchmal wird ja auch was besser, wenn man einfach bedauert wird. Das habe ich ja noch gar nicht angemessen getan in dieser Folge. Sondern stattdessen
du meinst jetzt mein Knie.
Ja, selbstverständlich.
Nein, bei meinem Knie, nein, mein Knie, das ist ja erstaunlich. Radfahren war immer möglich. Mhm. Und durch die Bewegung werden jetzt, die Sicherheit wird wieder größer, die Stabilität wird größer. Mhm. Und ja, es fühlt sich einfach gut an und es fühlt sich richtig an. Und insofern bin ich sehr froh, dass meine Gelenkkapsel immer noch intakt ist und da kein Keim die Chance hatte, reinzukommen. Also nein, es geht mir wieder gut.
Du bist ja Placebo erfahren. Ich kann dir sagen, große Mengen Speiseeis, vor allem nachmittags und abends, sollen auch exzellent helfen für diese Knieprobleme.
Noch besser hilft, glaube ich, zusätzlich Speiseeis morgens und mittags. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob ich das...
Wenn du das schaffst, ist das natürlich super. Genau, aber man muss es auch durchhalten.
Streng nach dem medizinischen Kernmotto, viel hilft viel. Oder, um es noch eleganter zu sagen, wir haben in der Medizin einen schönen Aphorismus in ganze Sätze. Ne? Also es ist kein Aphorismus, aber also manchmal ist es sinnvoll, einfach abzuwarten, also nichts zu tun. Und in der Medizin nennt man das manchmal sehr charmant aggressives Zuwarten. Wir warten jetzt mal aggressiv zu, was nichts anderes heißt als Wir gucken zwar, aber wir machen nichts.
Aber unter regelmäßiger Gabe von Speiseeis natürlich.
Unter regelmäßigster Gabe von Speiseeis, natürlich.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.